Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule-Podcast Re-April 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Wie ich schon vernehmen durfte, diesen Monat gab es einen Geburtstag in der Eule.
Ja.
Wir haben nämlich zu feiern, dass die Daniela Albert seit 4 Jahren ihre Gotteskind und Satansbraten-Kolumne schreibt. Für mich persönlich ist es schon insofern bedeutsam, als dass mich das doch auch zur Eule gebracht hat. Weil das eine Kolumne ist, die man in dieser Form in anderen Erzeugnissen, die sich mit Kirchennachrichten auseinandersetzen, so eigentlich nicht findet.
Gibt es keine Familiennachrichten anderswo?
Ja, nicht welche, die eben in einem solchen Kontext stattfinden. Vielleicht ist es aber auch einfach der Ton und die Stimme, die Daniela einbringt von jungen Familien.
Also das klingt jetzt so verhalten, ich freue mich natürlich auch. Ich hatte es auch gar nicht mir aufgeschrieben, aber Daniela hat es gesagt vor der Ausgabe, das wäre jetzt der Geburtstagstext. Und ich bin, das habe ich ja in die Links am Tag des Herrn schon geschrieben, sehr froh drüber, dass wir mit Gottes Kind und Satansbraten eben die Perspektiven von Jugendlichen und von Kindern und von Familien immer wieder im Magazin haben. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal zurückschaut auf die letzten 4 Jahre, die eben, Daniela schreibt es ja in der Jubiläumsausgabe, doch stark auch von der Corona-Pandemie geprägt waren. Das ist so eine Zeit gewesen, wo, ja, das war ja total wichtig, Familie, für diejenigen, die Familie hatten, weil man ja zu einer bestimmten Zeit, also in den Zeiten der Kindergarten- oder Schulschließung, dann auch sehr auf das Familiäre zurückgeworfen war.
Du sagst das jetzt sehr, sehr diplomatisch. Sagen wir so, man war schon sehr aufeinander gezwungen über längere Zeiträume als gewohnt.
Ja, aber was ich damit meine ist, das heißt ja noch lange nicht, dass die Bedürfnisse von Familien, Kindern und Jugendlichen da eine Rolle gespielt hätten, auch medial oder im gesellschaftlichen Diskurs,
ja.
Sondern es ist schwierig, sich daran immer so ein bisschen zu erinnern. Aber weil Daniela ja in ihrem Jubiläumstext sagt, wie kann eigentlich eine gute Corona-Aufarbeitung aussehen, die diese Bedürfnisse mit in den Blick nimmt, nehme ich mir mal raus, noch 2 Sätze dazu zu sagen. Nämlich, also das Erste ist, warum ich so wichtig das finde und fand, dass wir die Kolumne haben, ist, weil sie mich selbst und uns in der Eule immer wieder daran erinnert hat, dass das wichtige Statusgruppen in unserer Gesellschaft sind, die man bei all den innerkirchlichen Diskussionen um Gottesdienste und Corona-Regeln und nicht aus dem Blick verlieren sollte. Und zweitens war das ja auch allgemeinpolitisch ganz häufig der Fall. Also wer sich jetzt noch zurück erinnert, da gab es einen RKI-Bericht, dann gab es eine Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz, dann hat die Kanzlerin was gesagt, dann drehte sich das alles wieder im Kreis. Alle haben am Donnerstag, ich weiß noch, das waren nur die Donnerstage, gab es immer im Monat so ein Update von den jeweiligen Kultusministerien, wie das mit den Kindergärten und Schulen weiterging. Also das war ja alles auch so ein bisschen ein Getriebensein von den tagesaktuellen Nachrichten und im weiteren Verlauf der Pandemie dann eben auch von den Zahlen, mit denen wir uns ja allen dann auch vertraut waren, ne? Also mit den Inzidenzzahlen etc. etc. Und hinter diesem großen politischen Diskurs und hinter den Inzidenzzahlen sind halt das, was Kinder und Familien erlebt haben, während der Pandemiejahre ganz häufig verschwunden. Und zumindest gelegentlich haben wir das eben durch die Kolumne auch ins Magazin bekommen. Also das ist schon ganz wertvoll gewesen.
Kommt ja wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Kolumne raus. Daniela hat dann ja auch noch ihre Autorenschaft ausgebaut, hat Bücher geschrieben. Ich hatte sie im Podcast mit dabei. Es war auch der erste Podcast, der nicht mit dir war, den ich mit Daniela dann auch geführt hatte. Ich finde auch nach wie vor einer der besten Podcasts, wo es um Gewalt in christlichen Familien auch ging.
Genau, also Daniela war ja schon ein paar Mal in unserem Podcast, der damals noch anders hieß, also im Eule-Podcast jetzt. Das ist auch so ein bisschen eine Fügung, weil das Thema Gewalt in der Erziehung, auch der historische Angang, auch so Tipps von sehr medial hochgejetzten Pädagogen, die so durch Talkshows ziehen und mit ihren Erziehungstipps. Ja, das ist auch alles Thema gewesen bei...
Sogar ganze Kinofilme darüber machen.
Und dann letzten Sommer, wenn ich noch daran erinnern darf, ja die Befassung mit den Kindertagesstätten und mit dem Thema Gewalt in Kitas, bis hin zum Thema Gleichberechtigung, wo sie mit Carlotta gemeinsam letzten Herbst im Podcast war. Also da sieht man eigentlich, was die Themen, die für uns in der Eule immer wieder oben aufliegen, weil ich jetzt mal behaupte, weil sie gesellschaftlich oben aufliegen für unsere tatsächliche Lebenswelt, ja, also was uns wirklich beschäftigt, ja, das sind eben ganz häufig auch Themen, zu denen dann eine Autorin und Familienberaterin wie Daniela ganz häufig eben aus einer eigenen Perspektive auch was sagen kann, nämlich den Versuch zu machen, was heißt es eigentlich für junge Menschen und für die Menschen, die mit den jungen Menschen leben. Wir wollen die Kolumne auf alle Fälle noch weiterführen und wir suchen aber immer so ein bisschen nach dem richtigen Weg. Also ist Familienpolitik so eigentlich so das Richtige? Ja, da sehen wir, das Interesse hält sich in engen Grenzen, aber das sind halt wichtige Themen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es dann immer mal wieder so Netzsachen, wo diskutiert wird auf Instagram über irgendwas mit Kindern oder Jugendlichen oder Familienerziehung und so.
Ja.
Das auch immer wieder ist auch so ein Faden, der sich durchzieht, dass Daniela so Internetphänomene kritisch unter die Lupe nimmt, in denen bis heute 45 Ausgaben, das muss man auch mal dazu sagen, also 45 Texte, das ist auch schon eine ganze Menge. Ich würde sagen, unsere HörerInnen und LeserInnen können uns das ja wissen lassen, welche Schwerpunktsetzung sie sich für die Kolumne Gotteskind und Satansbraten in Zukunft wünschen. Wir nehmen gerne mal die Beratung unserer LeserInnen in Anspruch.
Und natürlich auch gerne schickt eure Geburtstagsgrüße raus. Nach dieser etwas längeren Hausmeisterei und Botschaft in eigener Sache möchte ich euch noch darauf hinweisen, ihr dürft euch auch diesmal am Ende wieder auf die gute Nachricht des Monats April freuen. Philipp, ich hatte das im Februar schon mal gefragt und seit Januar in der Ausgabe, seit die Forum-Studie zu sexuellem Missbrauch in Kirche und Diakonie veröffentlicht wurde, begleiten wir das Thema im Podcast und natürlich auch in der Eule. Ich hatte da schon einmal gefragt, weil mein Eindruck ein bisschen war, dass die Empörung ausblieb. Da hattest du journalistisch noch eine etwas andere Einschätzung als ich, indem du durchaus einen gewissen Aufschrei und eine mediale Begleitung erkannt hattest. Aber ich möchte dich jetzt doch nochmal fragen, wo nochmal ein paar Tage mehr ins Land gegangen sind seit der Veröffentlichung. Mein Eindruck bleibt, dass die Empörung doch etwas gedämpfter ist, sage ich jetzt mal vorsichtiger, als ich das erwartet hätte, dass sie es sein würde. Trügt mein Eindruck? Musst du deine Einstellung ändern oder ich meine Ansichten?
Das sind so viele Fragen auf einmal, Michael. Also das Erste ist, das glaube ich, habe ich, ohne dass ich mich jetzt erinnern kann, was ich im Februar gesagt habe, aber ich glaube, wie es jetzt bisher gelaufen ist mit der Forumstudie, liegt ziemlich in dem Erwartungshorizont, den ich hatte. Der aber ja sicherlich nicht der allgemeinen Öffentlichkeit ist. Also zum Beispiel, was das Studiendesign angeht. Also was dann tatsächlich auch in so einer Studie drin steht, mit welchen Wirkungen. Also es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, da kann man ja gar nicht erkennen, wo diese Fälle jetzt passiert sind, in welchen Landeskirchen, in welchen Gemeinden. Das stimmt, weil das eben eine anonymisierte Studie ist. Ja, und wer quasi mit der Erwartungshaltung rangegangen ist, in dieser einen Studie jetzt da quasi die Aufklärung ganz vieler Fälle wiederzufinden, der ist natürlich enttäuscht. Und aus so einer Anonymisierung und aus dem Studiendesign an sich kommt eben auch eine gewisse Entdramatisierung, zum Beispiel auch was die Sprache angeht. Ja, das ist ja eine wissenschaftliche Sprache zumeist. Gleichwohl bist du ja nicht die einzige Person, die am Ende des Frühjahrs oder mittendrin mal fragt, gibt es eigentlich genug Empörung? Ist der Aufschrei groß genug? Was meinst du? Ist er groß genug?
Ich habe nicht den Eindruck, dass es in der gleichen Weise angekommen ist, wie damals mit Beginn dann der MHG-Studie und den begleitenden Debatten. Mir begegnet es als Pfarrer, der ich bin, hier in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. In den Gesprächen sind eigentlich immer noch weiterhin die gleichen Klischees, die sich ja logischerweise als falsch herausgestellt haben, allerspätestens seit Januar. Was einem aber auch schon vorher hätte klar sein müssen, Klammer zu, dass die evangelische Kirche doch in dem Bereich viel besser aufgestellt sei als die katholische Kirche. Also ich sage jetzt mal, bei Otto Normal hier in der Gemeinde ist das in meiner Beobachtung, es ist natürlich nur ein subjektiver Eindruck hier vor Ort, ist das nicht in gleicher Weise angekommen. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Berichterstattung über konkrete Fälle, lassen wir mal Korntal vielleicht ein bisschen raus, weil das da ja auch etwas länger geht, aber auch über konkrete Fälle, die regional oder lokal auftreten und auch begleitet werden, einfach nicht auf die gleiche Resonanz stoßen, wie wir es damals bei der MHG-Studie hatten oder dann eben jetzt später, was ja noch gar nicht so lange her ist, mit den Studien, die halt von Münchner oder Ermittlungen, die von Münchner Kanzleien und so gemacht wurden.
Also ich würde mal erstmal zur Erklärung nochmal sagen, dass MHG-Studie meint die große katholische Aufarbeitungsstudie von 2018 für alle die vielleicht auch jüngeren ZuhörerInnen, denn das ist ja jetzt doch auch schon eine Stange Zeit her, 6 Jahre. Und seitdem sind in einzelnen Bistümern noch Aufarbeitungsstudien erschienen. Köln, München, Mainz. Die Liste ist jetzt nicht vollständig, aber das sind so 3 ganz wichtige. Und mit der Forumstudie haben wir jetzt eine Studie vor uns, die von Historikern, SozialwissenschaftlerInnen, PsychologInnen verfasst wurde. Also das ist keine juristische Studie, wie wir sie zum Beispiel im Erzbistum Köln hatten, wo einfach Beschuldigte, Betroffene und dann wird jeder Tatkontext so aufgeschlüsselt. Diese Übersicht, die gibt es einfach in der evangelischen Kirche noch überhaupt nicht. Das ist einfach ganz wichtig. So, also woran sollte sich Empörung entzünden? Sie könnte sich an den Zahlen entzünden. Das ist ja auch in den ersten Tagen und Wochen passiert. Also an den hohen Zahlen. Und dann kommt aber was ins Spiel, was, denke ich, einfach dem Zeitverlauf auch geschuldet ist. Ich denke, ganz viele Menschen in der evangelischen Kirche, und das müssen noch nicht einmal Leute sein, die so besonders nah am Betrieb sind, sondern einfach, die sich als evangelische Christen verstehen und wache ZeitgenossInnen sind, ja? Die sind durch die 14 Jahre Missbrauchsskandal in Deutschland von den Enthüllungen am Canisius-Kolleg 2010 angefangen zu zählen, einfach auch in einer gewissen Weise vorgesättigt, was solche Zahlen angeht. Also die können natürlich 2024 nicht mehr so entsetzen, wie sie das 2018 oder früher getan hätten. Das andere ist sicherlich, dass wir gesamtgesellschaftlich auch weiter sind, also das ist auch mal ein positiver Punkt wirklich, als 2010 oder 2018, was die Anerkenntnis des Problems allgemein als gesellschaftliches Phänomen angeht, also sexualisierte Gewalt als gesellschaftliches Problem in unterschiedlichen Tatkontexten, sei es kirchliche Tatkontexte, sei es der Sport, sei es die Familie, sei es Schulen. Also da hat einfach auch ein Wandel schon in unserem Sprechen über dieses Problem stattgefunden, was weil der Wandel in Richtung mehr Offenheit, weil der Wandel in Richtung mehr Gespräch geht, hinein in eine Sprache, die man überhaupt für sowas hat. Mhm. Ja, kann ich darin jetzt keinen Nachteil empfinden. Aber es sorgt eben dafür, dass dann eben Studienergebnisse wie die Forumstudie und die Nachberichterstattung dann eben da einsortiert werden. Also es gibt einfach einen anderen, ich würde sagen, der Erwartungshorizont der Gesellschaft und der kirchlichen Gesellschaft ist vielleicht jetzt nicht unbedingt meiner, aber der ist quasi auch in dieser Form schon vorgeprägt durch das, was wir die letzten 10, 14 Jahre intensiv diskutiert haben. Zu meinen quasi, jetzt müsste man als evangelische Christin total entsetzt sein, weil man ja quasi noch nie was davon gehört hätte. Also das geht ja wirklich daran vorbei, dass wir wirklich auch schon seit vielen Jahren auch in der evangelischen Kirche darüber sprechen. Und mit vielen Jahren meine ich schon, also viele sind natürlich nicht 40, ne? Aber eben diese 5 oder 10 Jahre ist das eben auch schon in der evangelischen Kirche je nach Ort und kirchlichem Handlungsfeld unterschiedlich, aber ist das eben auch schon Thema, ja?
Also allerspätestens jetzt müssen ja auch mal langsam die großen kirchenbehördlichen Mühlen ins Mahlen kommen und anfangen zu arbeiten. Wie kann denn so eine gute innerkirchliche Aufarbeitung aus deiner Sicht aussehen auf evangelischer Seite?
Also wenn wir jetzt Aufarbeitung als den Containerbegriff nehmen für die unterschiedlichen Handlungsfelder, die sich aus der Beschäftigung mit sexualisierter Gewalt ergeben, dann verweise ich jetzt mal auf die Artikel, die wir in der Eule haben, die wir auch in die Shownotes wieder tun und auch an die inzwischen dann jetzt Ende Januar, Ende Februar, Ende März und jetzt Ende April, ne? Also dann auch die Podcast-Ausgaben. Wir reden ja immer wieder drüber.
Ja, muss.
Ja, aber ich will jetzt gar nicht nochmal quasi auf alle Handlungsfelder, Prävention, Intervention, Aufklärung, Anerkennung, Entschädigung hinaus. In all diesen Sachen sind ja schon auch Prozesse am Laufen, die durch die Studie selbst auch kritisiert werden. Also zum Beispiel ganz prominent eben der Umgang mit Betroffenen. Na, dass das so bürokratisiert ist, dass das so auf die juristische Kommunikation abgestellt ist, dass die Kirche sich immer wieder aus dem Kommunikationsprozess mit Betroffenen rausnimmt, dass die dann irgendwie ein Jahr lang oder ein halbes Jahr nichts hören, um dann mal einen Brief zu bekommen. Und das geht eben von den Fachstellen angefangen, von den juristischen Dezernaten in den Landeskirchen angefangen, bis eben zu den geistlichen Leitungskräften auch in der Landeskirche oder von kirchlichen Regionen, die eben mal im Kontakt mit Betroffenen standen, aber diesen Kontakt ganz häufig eben nicht aufrechterhalten haben. Also das ist das so der skandalöse Anteil auch an den Komplex Ösede. Und was den Landesbischof der Hannoverschen Landeskirche Ralf Meister betrifft, ist eben der von ihm eingestandene Fehler, da aus der Kommunikation auch herausgegangen zu sein. Das hatten wir ja in der Ausgabe von vor einem Monat. So, also all diese Prozesse laufen, die sind aber für sich genommen alle total komplex, behaupten die Leute, die es machen. Und ich muss ganz ehrlich, ich würde das nicht hundertprozentig unterschreiben, weil das kann auch zu einer Ausrede geraten, dass man sagt, es ist ja alles so komplex, kann man ja gar nicht erklären. Das meine ich nie. Aber es ist auf alle Fälle jetzt nie so total empörend für die große Schlagzeile, sondern das sind viele so kleine Sachen. Ne? Und ich habe bei der Tagung in Loccum, an der ich da teilgenommen habe vor 2 Wochen, einfach festgestellt, dass es einfach total unterschiedliche Wissensstände auch gibt, selbst bei den Leuten, die sich wirklich auch beruflich mit dem Themenfeld sexualisierte Gewalt beschäftigen, in der Kirche und am Rande der Kirchen.
Was ist da so das Spektrum
der Wissensstände? Ja, zum Beispiel was, also die Tagung, Christian Brauer hat die ja organisiert an der Akademie Loccum, und die war am Ende recht klassisch, wie eine evangelische Tagung aufgebaut, so vom Kleinen ins Große, ja, vom Aktuellen ins Grundsätzliche. Und das heißt, zum Schluss durfte sich zum Beispiel das Beteiligungsforum in der EKD vorstellen. Das haben einige betroffenen SprecherInnen übernommen, Nancy Jans und Detlef Zander, die ganze Tagung mitgemacht haben und auch auf dem Podium waren. Und das BFO an sich hat dann die Politikwissenschaftlerin, die das Beteiligungsmodell entworfen hat und dort als Moderatorin dauerhaft mitwirkt, vorgestellt, nämlich Birgit Mangels-Vogt. Da hat man einfach gesehen, dass weil längst nicht alle von den AkteurInnen, die zwar über die Vorgänge und den Umgang mit sexualisierter Gewalt in ihrer Landeskirche gut Bescheid wissen, dass die aber nicht automatisch wissen, was auf EKD-Ebene besprochen wird. Mhm. Das wiederum ist ja aber ganz wichtig, weil jetzt die Landeskirchen, wir hatten das ja in der Eule schon besprochen und beschrieben, die Landeskirchen, die Diakonie bis zu einem ziemlich großen Teil, sich darauf verpflichtet haben, eben das, was im BFO beraten wird und dann von Kirchenkonferenz, EKD-Synode und Rat der EKD beschlossen wird, dann in den Landeskirchen auch umzusetzen. Ja? Also dafür ist es schon ganz wichtig zu wissen, wie das funktioniert. Ja, und gleichzeitig gibt es halt totale Unterschiede. Also in manchen, ich könnte jetzt vom Hundertsten ins Tausende kommen, aber mal als ein Beispiel, ganz kurz nur. Wenn Betroffene sich bei Landeskirchen melden, um Anerkennungsleistungen zu bekommen und sich zu melden als Betroffene, dann ist das ja eine hochstressige, mindestens mal stressige Situation, die eben auch die Gefahr in sich trägt der Retraumatisierung. Und deshalb ist es fachlich längst anerkannt eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, dass in diesem Moment eine Begleitung angeboten wird, und zwar eine kirchenunabhängige Begleitung. Schon darüber gibt es aber innerkirchlich Meinungsverschiedenheiten, ob die total kirchenunabhängig ist oder gestaltet sein muss, aber fachlich ist man sich einig, das muss jemand sein, der nicht bei der Kirche beschäftigt. Dann ist die Frage, wie organisiert man das? Ja? Wie kommen die Betroffenen in Kontakt mit dieser unabhängigen Begleitperson? Welche Rechte hat die Begleitperson im Prozess? Also geht dann aller Schriftverkehr und alle E-Mail-Verkehr über diese Person? Und kann man sich bei dieser Person auch melden und anonym bleiben gegenüber der Landeskirche, sodass diese Person zwar weiß, um wen es sich handelt, aber die Landeskirche nicht? Ja? So, und in der Hannoverschen Landeskirche, die jetzt nun wegen Ösede in den letzten Wochen ziemlich viel Flack bekommen hat und deshalb so ein bisschen der Eindruck entsteht, da ist wohl ganz, ganz viel im Argen. Aber in der Hannoverschen Landeskirche zum Beispiel funktioniert das Begleitmodell im Moment ganz gut. Die haben einfach unabhängige Begleitpersonen. Da kann man sich anonym bei der Kirche melden über diese Begleitperson. Und die Kirche bezahlt natürlich diese Begleitperson. So, das ist noch längst nicht überall in allen Landeskirchen der Fall. Es gibt sogar Landeskirchen, da wurde über das Thema Begleitung offensichtlich noch gar nicht nachgedacht. So, und diese Vielfalt, ne, da könnte man sagen, das ist natürlich typisch evangelisch, hat als einen Effekt eben, ne, wie soll man sich über etwas empören, was so vielfältig, unterschiedlich, komplex und schwierig ist. Aber so ist es halt. Ne? Und die Frage ist, wie kommt man dem jetzt eben, wie wird man dem gerecht? Ich glaube, man wird der Lage jedenfalls nicht gerecht, indem man quasi so allgemeine Urteile fällt.
Ja, Philipp, ich merke schon, wir kommen hier schon wieder ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel und mit den ganzen Beispielen. Ist auch total interessant. Wir bleiben ja auch weiter dran an dem Thema. Aber ich möchte noch mal kurz an den Anfang erinnern. Wie ist denn das mit der Empörung?
Mir geht in den letzten Tagen, Wochen eigentlich immer so ein bisschen was durch den Kopf, was ich jetzt zuletzt bei Blue Sky, wir verlinken das, bei Blue Sky gelesen habe von Friedemann Karik. Der macht auch einen sehr guten Podcast mit Samira Equasil. Und er hat ein Buch geschrieben, Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt. Ist ein bisschen ein anderes Thema, aber in diesem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt die Ökologie der Aufmerksamkeit. Und er war so freundlich, dass auf Blue Sky, das ist dem sozialen Netzwerk,
Twitter-Erbe,
als Screenshots zu posten. Also habe ich dieses Kapitel gelesen, das Buch habe ich nicht gelesen. Also nur vorneweg. In dem Kapitel geht es darum, wie Protest funktioniert, welches Narrativ da entwickelt wird, damit Protest funktioniert. Und einer der Punkte, ich fasse das jetzt ganz knapp zusammen, ist, einer der Punkte, worum dann Protestnarrative funktionieren und Empörungsnarrative funktionieren, ist, dass man ganz klar sagen kann, wer ist eigentlich der Böse. Ich zitiere jetzt mal, ein Protest, der nicht wie alle anderen Akteurinnen im Diskurs ein narratives Deutungsangebot macht, also wer sollte handeln, wer steht dem entgegen und was steht auf dem Spiel, entwickelt keine Anschlussfähigkeit, kein von Hoffnung getragenes Gruppenbewusstsein, keine Wirkung in die Gesellschaft hinein. Insofern sind die entscheidenden Fragen zur Ökologie der Aufmerksamkeit von Protest folgende. Welche Geschichte erzählt Protest über sich und seinen Gegenstand? Und wer sind in dieser Geschichte die Bösen? Und die beiden Fragen, da will ich mal einen Antwortversuch starten. Haben wir dafür noch Zeit, Michael?
Ja, dann versuchen wir das doch mal noch schnell, wenn du es schon so vorbereitet hast. Fangen wir mal von hinten an. Wer sind denn die Bösen?
Ja, so, da fängt es nämlich, damit wollte ich aufhören, aber der Punkt ist, das ist, außer den Tätern lässt sich das jetzt irgendwie ziemlich schwerlich feststellen. Und die Täter, das ist das Problem bei sexualisierter Gewalt, die schweigen zumeist. Und das heißt, das ist auch schwer, sich an denen abzuarbeiten. Dann sind ein paar von denen schon verstorben und manchmal laufen noch Gerichtsverfahren oder die Staatsanwaltschaft ermittelt, ja. Und dazu kommt dann noch, sagen wir mal, dieser institutionelle Schutz eben, wenn es Pfarrerinnen und Pfarrer sind, also Pfarrer sind, dann zu sagen, das sind ja auch Brüder und Schwestern. So, bei allen anderen würde ich sagen, gibt es schon auch eine wahnsinnige Verantwortung bei Beiständern, Gemeindemitgliedern, Kirchenvorständen, Kolleginnen und Kollegen, bei Leuten in den Einrichtungen, bei auch Eltern, die weggeguckt haben und ihren Kindern nicht geglaubt haben. Bei den kirchlichen Vorgesetzten bis hin hoch in die geistlichen Leitungsebenen, bei Synodalen, bei den Mitarbeiterinnen der Fachstellen und Anlaufstellen, bei den juristischen Dezernaten, vor allen Dingen, wenn es um den miserablen Umgang mit Betroffenen geht. Das heißt, ich habe jetzt wieder eine ganze Menge unterschiedlicher Leute gesagt. Der Punkt ist, die allermeisten von denen empfinden sich selber nicht als die Leute mit Agency in der Kirche. Und ich würde mich nie hinstellen wollen und sagen, dass die böse sind, sondern da passieren Fehler bis heute, bis in die jüngste Zeit, die hat die Forumstudie aufgezählt und ich glaube, viele von denen haben auch ein Einsehen, dass auch jetzt noch nie alles super läuft. Mhm. Aber die Frage ist, was können die daran auch in ihrem eigenen Gestaltungsbereich ändern? Es gibt ganz viele Leute mit Verantwortung, die sie besser erfüllen müssen, als sie es bisher gemacht haben. Und dazu gehören am Ende auch Leute wie ich, die die Berichterstattung erledigen. Ja, also das heißt, alle haben hier quasi einen Anteil und ein Päckchen. So, und die erste Frage, welche Geschichte erzählt der Protest über sich und seinen Gegenstand? Das hängt so ein bisschen zu dem zusammen, was Karich sagt, wo ist denn jetzt eigentlich das von Hoffnung getragene Gruppenbewusstsein? Und der Punkt ist, dass mir nie wirklich so einfällt, wie man das mit dem Thema sexualisierte Gewalt zusammenbringt. Denn wenn ich das so frame wie andere Protestformen, zum Beispiel gegen Rassismus, ja, da sagen wir ja auch, unsere Kirche soll ein safer space, ein sicherer Ort werden. Und das sagen wir ja jetzt ist aus diesen Diskursen auch in den Diskurs über sexualisierte Gewalt hinübergewechselt. Das sagen wir ja auch dort, die Kirche soll ein sicherer Ort werden. Aber es ist völlig klar, dass das Problem so komplex ist, dass man irgendwie das abstellen kann.
Mhm.
So, und bisher hat sich der Protest, also die Geschichte, die der Protest über sich selber erzählt, in der evangelischen Kirche zumindest ganz häufig darin erschöpft, zu sagen, wir wollen die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Und das ist ja auch wichtig und das ist auch für die Aufarbeitung wichtig als Vorbedingung, aber es ist natürlich nicht der Endzweck aller Aufarbeitungsprozesse, quasi zu sagen, wir haben jetzt die Betroffenen zu Wort kommen lassen, wir haben sie auf unsere Synoden eingeladen, wie in deiner Landeskirche,
mhm,
ja, letzte Woche, oder in der württembergischen Landeskirche schon ein bisschen länger her, oder im Herbst bei der EKM. Das ist alles wichtig, weil dadurch nämlich in den Landeskirchen auch was passiert und entsteht und Awareness geschaffen wird und auch Druck geschaffen wird auf die Gesetzgebung, die ja wichtig ist. Aber die Gesetze schreiben sich, die Kirchengesetze und auch dann die Gesetze im Bundestag am Ende, schreiben sich nie einfach dadurch, dass Betroffene zu Wort kommen. So, und wenn ich dann sehe, dass wir eigentlich wieder auf Betroffene zugehen und sie nicht als ExpertInnen für das Thema wahrnehmen, sondern im Grunde genommen wieder darin zurückfallen, zu sagen, erzählen Sie mal bitte davon, was Ihnen so Schlimmes passiert ist, ja, und wir hören uns das dann bitte nochmal an, ja, dann gehen wir eigentlich 3-4 Schritte wieder zurück. Wer gerne möchte, dass wir quasi das sehr ernsthafte Thema sexualisierte Gewalt so framen, dass wir quasi genau wissen, wer der Böse ist, damit ja im Grunde genommen auch genau sagen, welche die Guten zu sein haben und sich selber als Akteur natürlich immer auf der Seite der Guten sieht, das ist mir zu einfach und zu billig. Wissen Sie, damit ist auch niemandem geholfen, glaube ich, ja? Sondern es braucht eine gewisse Sachlichkeit und Fachlichkeit und es braucht bei der großen Menge von Leuten, die eben eine Mitverantwortung tragen, möglichst einen Diskurs, der die Scham, die auf dem Thema liegt, nicht noch vergrößert, indem man Leute, die bisher die Augen zugemacht haben vor konkreten Taten, aber auch die Augen zugemacht haben davor, wie ihre Kirche bisher mit dem Thema umgegangen ist und einfach gesagt haben, naja, das werden die schon machen im Landeskirchenamt. Kümmere ich mich mal lieber nicht drum. Ja? Ist ein unangenehmes Thema. Wenn ich die dafür jetzt auch noch beschäme, wenn ich dich beschäme, ja, und sage, du bist der Pfarrer in einer Täterorganisation, was habe ich dadurch gewonnen? Am Ende wird dadurch nur mehr zugemacht, glaube ich, als wenn man wirklich sagt, wir wollen in einer gewissen Sachlichkeit und Fachlichkeit und Ernsthaftigkeit über die anliegenden Sach- und Fachthemen sprechen. Ja? Aber dafür muss man natürlich erstmal in der Kirche auch sprachfähig werden und das Thema selbst in die Hand nehmen, auch und wenn man nicht selbst betroffen ist. Es reicht nicht zuzusagen, wir hören den Betroffenen zu, sondern die Nicht-Betroffenen, die müssen wirklich zu handelnden Menschen werden.
Wir hatten in diesem Monat noch ein weiteres Thema, was uns schon länger begleitet, noch gar nicht in diesem Podcast, aber in der Eule. Nämlich die, wie es so schön heißt, Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat ihren Bericht vorgelegt nach jetzt einjähriger Arbeit. Also, wer es noch nicht ganz geschnallt hat bei der Sperrigkeit, es geht um den Schwangerschaftsabbruch. Die Kommission hat sich natürlich noch mit mehreren Themen darin beschäftigt, aber jetzt vor allem im Bereich der Kirchen bleibt der Schwangerschaftsabbruch irgendwie das große Thema. Man hätte sich auch mal die anderen Themen genauer angucken können. Nun gut, so ist es jetzt eben. Ich möchte einmal, Philipp, kurz zusammenfassen, was sie denn da jetzt eigentlich empfiehlt.
Ja, warte, bevor, also ein Satz sofort dazu, ne? Also das waren eine Kommission, 2 Kammern in der Kommission oder 2 Arbeitsgruppen. Ja. Die eine beschäftigte sich eben mit Paragraph 218 und die Frage war, wie man entkriminalisieren kann. Also das ist der Prärogativ der Bundesregierung war, also zu sagen, wir wollen das mal in Angriff nehmen. Ihr sagt uns mal, wie man das am besten machen kann und ob man das ganz gut machen kann. Ja? So, und das zweite war Leihmutterschaft, künstliche Befruchtung. Nach all dem, was ich so bisher wahrgenommen habe, ist, dass auch die Fachwissenschaften, die jeweils so dran beteiligt sind, die dann aber nie mit in der Kommission drinne saßen, also nicht die Akteure, die tatsächlich dabei waren, sondern andere aus den Fachwissenschaften, mit dem Teil des Berichts, der sich mit der Arbeitsgruppe 2, also Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung befasst, sehr zufrieden sind. Während der kontroverse Teil eben das mit dem Paragraph 218 und der Entkriminalisierung ist. Also hier sieht man genau das, was wir jetzt gerade beim Thema Nummer 1 gemacht haben. Es wird halt genau identifiziert, ne? Wo ist Protest und Empörungspotenzial, ja? Mhm. Und nicht so die Fachlichkeit. So, und für die Eule plus ein Satz, wir haben ja die Themen im Herbst, hatten wir den Schwangerschaftsabbruch, die Abtreibung als Thema schon mal, katholisch und evangelisch.
Mit Niklas Schleicher, Karl oder Israel und
ja, genau. So weiter. Und dann, ja. Ich muss aber dazu sagen, wir haben das jetzt in den Links am Tag des Herrn im Monat April mal drin gehabt, den Überblick. Mhm. Aber die Pointe des Überblicks dessen, was jetzt gerade passiert ist, ist, die ethischen Positionierungen der Kirchen haben sich natürlich in den paar Monaten jetzt nicht geändert.
Ja, im Prinzip kann man das als Einleitung sagen. Ich meine, du hast es auch gerade schon gesagt mit dem Prärogativ. Eben die Frage hatte eine bestimmte Stoßrichtung und es war eigentlich auch nicht zu erwarten, dass die Kommission jetzt nach einem Jahr, wenn sie diese Frage kommt, jetzt hingeht und sagt, nee, lass mal alles so, wie es ist. Es wäre irgendwie auch komisch gewesen, da können wir vielleicht gleich dann nochmal genauer drauf eingehen. Also, aber es ist auch nicht so eindeutig, wo ich mir den Bericht jetzt etwas genauer angeguckt habe. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht die 667 Seiten gelesen. Ich habe in die Zusammenfassung eben reingeguckt, von dem Teil Schwangerschaftsabbruch, den habe ich durchgelesen. Und darin ist schon klar, sie empfiehlt eine Entkriminalisierung der Frühphase. Sprich, hier kann man auch schon mal genauer sagen, eine Woche nach der Nidation, das heißt circa zweite Woche, will sie einfach fraglos eine Entkriminalisierung eines Schwangerschaftsabbruchs bis eben zur zweiten Woche ungefähr. Es sind natürlich alles keine jetzt ganz genauen Angaben, weil dafür sind medizinische Indikationen erforderlich. Das macht das alles schon ein bisschen schwieriger, weil, also für die Leute, wo es jetzt noch nicht klar ist, ich gehe davon aus, dass alle Eule-Leserinnen und Podcast-Hörerinnen das eigentlich wissen. Ich möchte das hier an der Stelle nochmal sagen. Der Clou in dem Paragraph 218 ist derjenige, diese Kompromisslösung, dass der Schwangerschaftsabbruch prinzipiell juristisch verboten ist, aber unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. Das könnt ihr alles in vielen Überblicksartikeln jetzt auch aktuell nochmal ganz genauer nachlesen, wie das aussieht. Aber hier wird jetzt empfohlen, diese Kriminalisierung eben aufzuheben. Das heißt, prinzipiell in der Frühphase gar nicht mehr einen Passus einzufügen in das Recht, dass das eben strafbar ist, eine Abtreibung vorzunehmen oder eben auch vornehmen zu lassen, also die Frau unter Strafe stellt. Dann kennt der Bericht eben noch eine mittlere Phase. Da räumt er dem Gesetzgeber einen Spielraum ein mit einer gewissen Tendenz, dass er auch hier eine Entkriminalisierung empfiehlt. Falls keine Entkriminalisierung kommt, weiterhin genauso eben mit der kriminologischen oder medizinischen Indikation, sprich liegt eine Vergewaltigung vor, wenn man es einfach so konkret mal auf den Punkt bringt, liegt eine Vergewaltigung vor, darf abgetrieben werden, ist Gefahr für Leib und Leben der Mutter da, darf auch abgetrieben werden. Sehr wahrscheinlich ist damit eben auch gemeint, in vielen Fällen, wie es in der Praxis auch ist, liegt eine Behinderung des Kindes vor, eine voraussichtliche, darf eben auch abgetrieben werden. Hier geht der Bericht zwei Wege. Also ich fand ihn beim Lesen gar nicht so hart, wie es oft irgendwie jetzt in katholischen Stellungnahmen oder so klang. Ja, also hier sagt der Bericht durchaus, man kann sich schon vorstellen, dass es weiterhin kriminalisiert bleibt in dieser Phase. Und dann kennt er noch eine Spätphase ab Lebensfähigkeit des Embryos außerhalb des Mutterleibs, was eben auch schon wieder so eine schwierige Definition ist, weil die Frage mit fortschreitender Medizin auch ist, wie früh ist denn jetzt eigentlich ein Embryo überhaupt lebensfähig außerhalb des Mutterleibs? Es gibt Fälle, da war ein Kind schon nach 21 Wochen lebensfähig außerhalb des Mutterleibs. Insofern ist das auch hier, finde ich, eine viel zu schwammige Definition jetzt persönlich, aber Spätphase sagen sie definitiv weiterhin kriminalisiert. Ja, so, das ist jetzt mal ganz grob zusammengefasst.
Was die Kommission sagt, ja?
Genau, also genau, was der Fall jetzt ist nach den Empfehlungen der Kommission nach einem Jahr Arbeit. Wichtig mit Blick da noch vielleicht einfach ganz allgemein auf die Regelung, ist halt eben, und das war auch, meine ich, in der politischen Genese, warum das so vorgenommen wurde, also warum die Kommission eingesetzt wurde, um darüber zu beraten, ja, der Fall, dass durch bestimmte Aktivistinnen, konservative Frauenärztinnen, Abtreibungsärztinnen eben unter Beschuss geraten sind, die Abtreibungen vornehmen, weil es ein sehr striktes Werbeverbot gibt in den folgenden Paragraphen zu 218, der auch schon beinhaltete, die reine Information über Abtreibungen.
Ja, aber der Paragraph 219 ist ja schon abgeschafft worden. Ja.
Genau, aber ich denke, das war der Anlass, überhaupt nochmal so neu darüber nachzudenken. Also ich nehme.
Ja, der Anlass, also der politische Anlass, Entschuldigung, dass ich da mal so reingehe, der politische Anlass ist ganz klar. Wir haben eine Bundesregierung, in der keine konservative Partei per se Mitglied ist, auch wenn die FDP sich gerne als liberal-konservativ oder wie auch immer, die haben ja auch einen konservativen Flügel, so ein be that as it may, aber wir haben eine Bundesregierung mit SPD und Grünen, die sich schon seit längerer Zeit für die Entkriminalisierung aussprechen, nicht vollständig, aber doch auch mehrheitlich, und eine FDP mit einer wie auch immer starken liberalen Rechtstradition, die, wo sich das auch gerade die Jüngeren tatsächlich auch sehr gut vorstellen können. Die drei FachministerInnen, die das angenommen haben, den Bericht, Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, und Marco Buschmann, der Bundesminister der Justiz, die haben sich sehr verhalten geäußert. Und die Legislatur ist wirklich nicht mehr lang. Und eigentlich, ich meine, wir haben ja immer mal so Sachen erlebt, wie zum Beispiel die Einführung der Ehe für alle.
Ja.
Das war ja auch
unter Merkel,
ne, so quasi letzte Sitzungswoche vor
Brigitte-Interview.
Ja, das war so die letzte Sitzungswoche vor der Bundestagswahl, aber darauf wird es ja quasi hinauslaufen. Ne? Wir haben es, also das ist schwierig vorstellbar, dass das jetzt quasi bis zur Sommerpause dieses Jahres wird ja gar nichts sein und dann wäre es quasi noch ein parlamentarisches Jahr vor der Nase. Ich sehe es eigentlich politisch nicht kommen, um es ganz ehrlich zu sagen, sondern wir haben jetzt erstmal diesen Bericht vor der Nase.
Ja, auch da würde ich mal ein bisschen Dämpfer geben, auch dem Aufschrei, der jetzt schon gleich wieder kam von manchen Ecken. Aber einen bestimmten Punkt.
Von welchem Aufschrei redest du denn?
Naja, wo man halt einfach sagen kann, die Reaktion, die man jetzt zum Beispiel von katholischer Seite auch hatte, ja.
Also die Bischöfe, die Deutsche Bischofskonferenz, anders als die EKD, hat sich die Deutsche Bischofskonferenz zweimal jetzt schon nochmal dazu geäußert. Sehr ausführlich. Erst Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof in Limburg. So, und dann nochmal der Ständige Rat. Dazu, die haben auch nochmal erinnert unter der Überschrift, Gott ist ein Freund des Lebens. Vielleicht willst du da nachher ja noch was zu sagen. Aber der Punkt ist der, die haben nochmal daran erinnert, daran, dass das Bundesverfassungsgericht, also nicht das katholische Kirchengericht, sondern das Bundesverfassungsgericht bisher immer gesagt hat, nee, nix da, weil das Lebensrecht des auch werdenden Lebens eben beginnt bei der Zeugung und nicht erst bei der Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes oder bei irgendwelchen dazwischen angenommenen oder tatsächlich medizinisch irgendwie indizierten Stufen. Das ist das eine, was sie gesagt haben. Und das zweite, was sie gesagt haben, ist, dass für sie das nie bloß Rechtsgegenstand ist, sondern Bestandteil der katholischen Soziallehre und Sozialethik und daran einfach erinnert haben, zu sagen, dass das für sie so ist. Ja, also wir erinnern mal daran, das EKD-Papier, was da eingereicht wurde für die Regierungskommission, hatte auch so eine seltsame Stufenstruktur. Und ich sage deshalb seltsam nie, weil ich die Idee für völlig abwegig halte, zu unterschiedlichen Schwangerschaftszeiten unterschiedlich zu differenzieren. Ich sage deshalb seltsam, weil man dann über die Kriterien solcher Stufensetzungen sich nämlich ganz klar und transparent sein muss. Ne? Und da ist doch, glaube ich, auch einfach wirklich noch sehr viel Unklarheit auch in der evangelischen Ethik dafür da, zu sagen, welche Argumentation nutzen wir, denn da ist auch bisher die evangelische Kirche in ihrer Vielfalt relativ unklar geblieben, indem man nämlich einfach sagt, dass quasi mit dem weiteren Fortschreiten der Schwangerschaft das Lebensrecht des ungeborenen Kindes an Bedeutung gewinnt. Und dann als letzte Sachfrage noch dazu, der innerkirchlich umstritten ist, ist, dass würde ich mal gern zurückfragen, was die Kommission eigentlich jetzt empfohlen hat. Denn es gibt auch in der evangelischen Kirche einen Dissens darüber, ob eine Beratung im Schwangerschaftskonflikt Pflicht bleiben soll oder quasi nur eine Option ist. Da hängt aber unter anderem eben auch die Versorgungsfrage dran. Denn wenn es nicht mehr verpflichtend ist, dann gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viele Beratungsstellen. Und bei der katholischen Kirche ist es so, dass die Caritas als großer katholischer Wohlfahrtsverband ja überhaupt keine Beratungsscheine in ihren Beratungsstellen ausstellt. Und deshalb hat diese Frage der Beratung für die katholische Kirche eher nie in diesem Fall jetzt so eine hohe Bedeutung mehr. Der Streit ist ja vor 25 Jahren schon gelaufen, als klargestellt wurde, das machen wir nicht. Da gab es eine eigene Vereinsausgründung, Donum Vitae, und die machen das auch bis heute.
Da sieht es eben auch so aus, dass es eine Zweiteilung gibt. Das ist das, was sie mit dem Spielraum in der mittleren Phase meinten. Ja, die sagen, sie tendieren dazu, auch unter gewissen Bedingungen eine Entkriminalisierung anzustreben im Gesetz. Aber wenn eben weiter kriminalisiert wird, dann gibt es einen Entscheidungsbaum, kann man sagen, kann dies mit Beratungspflicht oder eben auch ohne stattfinden. Da gibt es dann auch, da ist sie, es ist alles möglich.
Also am Ende haben die also gute Ratschläge, also es ist alles möglich. Also wir haben auch begründet, wie sie, was sie besser finden, nehme ich mal.
Nee, sie haben es auch nicht sehr ausführlich begründet, zumindest habe ich es nicht entdeckt, was sie jetzt irgendwie besser finden. Ich meine zu erkennen, einfach in dem Ton, wie es dargestellt ist, dass sie es eigentlich am liebsten hätten mit, ist erlaubt, du brauchst keine Beratung. Ja, aber wenn du eine brauchst, und das ist jetzt schon nochmal auch ein wesentlicher Punkt, und das wäre auch jetzt zu allem, was du gesagt hast und was jetzt die Überschrift über dem war mit, ja, wird die Legislaturperiode nicht mehr kommen. Ja, wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist, weil es gibt nämlich jetzt unabhängig von der großen Änderung, von diesem einen großen Wurf, den man jetzt als liberale Bundesregierung anstreben möchte, so als unter dem Rubrum mal so einer Kommission, von der man vielleicht gehofft hat, dass sie länger braucht für ihre Arbeit als gedacht, damit man es noch auf die lange Bank schieben kann, dass man hier doch sagen muss, wenn es jetzt nun mal einfach straffrei ist, so wie es ist, man diesen Beratungsschein braucht, es aber auch wirklich die realistische und praktisch anwendbare Möglichkeit gibt, diese Beratungen in Anspruch zu nehmen für die Frauen und dass man auch ganz allgemein Informationen zum Schwangerschaftsabbruch auch leichter erhalten kann, was bis zum heutigen Tag eben eine Schwierigkeit darstellt, weil es große Unsicherheiten gibt unter Medizinern, Klinikern und Beratungsstellen, wie sehr man denn auch für das eigene Angebot werben darf und wie schwangere Frauen dann auch darauf aufmerksam werden und es auch regional in Anspruch nehmen können, ohne jetzt unbedingt.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit der Werbung noch so das große Problem ist, was auf alle Fälle ein Problem ist, und darauf haben wir haben das
jetzt. Ich möchte das nicht unter diesem Framing Werbung jetzt hören eigentlich, sondern wirklich, es geht um Informationen, dass man das schon gleich wieder Werbung nennt, war so ein konservatives Framing.
Ja, ich halte das ja, ich halte das auch in einer demokratischen Gesellschaft für völlig unwürdig, dass solche Informationen nie quasi readily available sind. Ja, weil ich meine, der mündige Bürger und die mündige Bürgerin und auch diejenigen, die in diese Mündigkeit hineinwachsen als Jugendliche, Adressatinnen solcher medizinischen Informationen, brauchen in aller Regel eben nie solche Informationsschranken. Das ist ja genau der Grund, warum die Bundesregierung und der Bundestag da auch schon tätig geworden sind. So, das andere ist, darauf haben Kollegen des SWR hingewiesen, wir haben das in den Links am Tag des Herrn auch verlinkt gehabt und verlinken das auch hier gerne nochmal, die Versorgungslage in Deutschland, was jetzt die Möglichkeit medizinischer Schwangerschaftsabbrüche angeht, unter also auch guten Bedingungen für die Schwangeren, ist sehr unterschiedlich. Also die ist in Hamburg und Berlin nicht schlecht, aber es gibt einfach ländliche Regionen in Südwestdeutschland.
Bayern, Baden-Württemberg, Rhein-Pfalz wurden da vor allem genannt in dem Bericht. Ja.
Und das ist schon erstaunlich, weil das sind auch drei, also Bayern und Baden-Württemberg sind ja Netto-Zahlerländer, auch in den Länderfinanzausgleich, das sind jetzt ja keine armen Bundesländer, das ist also auch schon ein bisschen politischer Wille. Es fängt aber halt schon auch wieder, auch da wird es ein bisschen komplizierter, als zu sagen, wir sind jetzt hier die Bösen, ja? Die Bösen sind nie einfach Herr Kretschmann und Herr Söder oder die CDU, obwohl die natürlich da auch eine politisch eher konservative Meinung dazu haben, sondern es geht zum Beispiel auch schon in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern los. Und da kann man sich mal fragen, woran liegt das eigentlich? Muss das einfach ins Curriculum reingeschrieben werden, dass man, wie man das macht, wie nimmt man eine Abtreibung vor? Aber ist denn, das hängt dann eben dann wieder an dieser Kriminalisierungsfrage, denn wieso sollte man etwas ins Curriculum schreiben, was offiziell quasi verboten ist? So, also da hängen ja viele Sachen dran, auf alle Fälle ist das sehr kompliziert. Und ich würde, und außerdem sind wir hier auch völlig falsch besetzt, Michael. Definitiv. Und ich, ja, weil ich meine, wir sind zwar, beide Väter, okay, immerhin kindernaher Lebensbezug, ja, aber so, also eigentlich müsste man das in einem anderen, auch weiblicheren und vielfältigeren Forum besprechen, weshalb ich jetzt zu einer Birne-Idee komme. Das eine ist, sagen wir mal, die Expertise aus Medizin und Psychologie und so zu haben. Das ist jetzt, das ist das, was die Kommission gemacht hat. Und wir hatten es ja vorher nochmal gesagt, es waren nämlich jetzt auch wirklich keine kirchlichen VertreterInnen da, sondern das waren juristische Expertisen und fachwissenschaftliche Expertisen, aber zum Beispiel keine theologischen Expertisen. Und da wurde zwar gesagt, es sind ethische Perspektiven dabei, aber es gibt ja nicht die eine Ethik, ne? Sondern die Ethik hat ja auch was mit lebensweltlichen Orientierungen und Werteorientierung zu tun. Und es waren jetzt zum Beispiel keine expliziten Kirchenleute mit in dieser Kommission oder in den Kommissionen drinne. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man das unbedingt nachholen muss, aber ich würde vorschlagen, dass der Deutsche Bundestag und die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Baas, die ja sehr an der Idee dieser BürgerInnenräte interessiert ist, das mal macht. Ja, weil ich glaube, dass es wirklich auch nochmal wichtig ist, den Leuten, die das versuchen, politisch als Aufregerthema auszuschlachten. Und da hat ja der Parteivorsitzende der CDU und Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, ja schon angedeutet, dass er dazu durchaus gewillt ist, das zu so einem Kulturkampfthema zu machen, den wirklich den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, nee, wir nehmen jetzt eben in den Bürgerinnenrat nochmal eine weitere Perspektive zur Kenntnis und fragen in diesem und stellen dem Bürgerinnenrat, den wir da einberufen, die ganz einfache Frage ist, wie wollt ihr, dass das gesetzlich geregelt wird? Und da ist ja eben so eine Kommissionsexpertise, liegt dann eben neben den konkreten Lebenserfahrungen von Frauen, Familienvätern und Großvätern und Großeltern, auch von Leuten, die kinderlos geblieben sind, freiwillig oder unfreiwillig, ja, also da kommt einfach auch, da kommen ganz andere lebensweltliche Orientierungen nochmal rein, von denen ich der Meinung bin, dass sie jetzt einfach fachwissenschaftlich eben auch nicht vollständig eingeholt werden können.
Was ich irgendwie noch so einen bemerkenswerten ökumenischen Nebenschauplatz dieser ganzen Sache bemerkt habe und irgendwie etwas verwundert zur Kenntnis genommen habe, dass ja, du hast ja auch schon vorher genannt, mit Bezug auf Gott ist ein Freund des Lebens, das war eben die gemeinsame Denkschrift, was schon doch für die Zeit.
Die ist so alt wie, die ist fast so alt wie ich.
Ja, für die Zeit damals war es besonders, ja, genau, die ist von 1989, ja. Ich bin auch nur ein Jahr älter, also die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das Bemerkenswerte ist halt wirklich, dass sie von der DBK und der EKD gemeinsam war. Gott ist ein Freund des Lebens, ja, sagt eigentlich schon alles, da steht auch ganz klar der Satz einmal drinnen, Schwangerschaftsabbruch soll nach Gottes Willen nicht sein. Also steht auch genauso da drin, so konnte man immer sagen, ja, das ist die gemeinsame Position der Kirchen. Und jetzt wurde halt häufiger mal dann irgendwo erwähnt, dass die katholische und evangelische Positionierung da in den letzten Monaten auseinandergegangen ist. Ich fand es.
Das ist ja aber falsch.
Ja, ich fand es.
Das ist ja aber wirklich falsch. Ja. Also die ist ja vor 25 Jahren schon auseinandergegangen. In dem Moment, wo die Diakonie unter Beratschlagung in evangelischen Kirchen an der Schwangerschaftskonfliktberatung mit Scheinanstellung, Ausstellung festgehalten hat und die katholische Kirche nicht.
Ja, es wurde jetzt aber teilweise die Einlassung eben der EKD wurde zum Anlass genommen zu sagen, jetzt haben wir es auch nochmal schwarz auf weiß tatsächlich von EKD und nicht nur von irgendwie der Diakonie
ja,
und so.
Ja, aber also wir haben das, ich habe das in einem länglichen Artikel in der Eule ja aufgeschrieben, der heißt irgendwas mit ehrlichem Diskurs, verlinken den hier, ja, und also die Katholiken haben den Diskurs, haben diesen Konsens als erstes aufgekündigt und zwar schon in den 90er Jahren, aber in die andere Richtung, in die strengere Richtung. Und das gilt ja nie für diejenigen, die solche Gespräche führen, gilt das ja nie, eine Verschärfung als, ne? Mhm. Denn da gilt ja immer nur als Verrat, was liberaler wird oder progressiver, ne? So, also Gott ist natürlich auch ein Freund des Lebens und bleibt es auch in der Vielfalt der evangelischen Positionierung. Wir sind, also die evangelische Kirche und die katholische Kirche sind sich in fast allen ethischen Fragen total einig, ja, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung, um Gerechtigkeit, um Frieden geht, ne, so, und ich verstehe bis jetzt nicht, auch in den letzten Monaten nicht, warum sich A, auch sagen wir mal so aufmerksamkeitsökologisch, die Kirchen sich nicht darauf konzentrieren zu sagen, was können wir eigentlich gemeinsam in unsere Gesellschaft hinein sprechen zu diesen Themen, sondern sich stattdessen teilweise einige AkteurInnen sich darauf kaprizieren, zu sagen, wo man sich jetzt eben gerade mal nicht einig ist. Und ich glaube nicht, dass man sich da einig werden wird, weil, oh Wunder, die überbordende Mehrheit der KatholikInnen schon nicht der Meinung ist der katholischen Amtskirche. Also es besteht überhaupt nie eine Notwendigkeit, jetzt sagen wir mal für die evangelische Kirche zu sagen, selbst mit so einem demokratischen Anstrich zu sagen, oh, wir müssen hier wieder zu irgendwelchen großen ökumenischen Konsensen kommen mit der Deutschen Bischofskonferenz. Weil die Deutsche Bischofskonferenz in dieser Frage nicht für die Katholiken in Deutschland spricht.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats April. In der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, also meiner Landeskirche, in der ich tätig bin, fand diese Woche am 24.04.2024 die groß angelegte Aktion Einfach heiraten statt. Paare konnten sich dabei in vielen Kirchengemeinden spontan den Segen Gottes geben lassen oder sogar ganz offiziell in den Stand der Ehe treten. Laut Pressemeldung der ELKB, die wir uns noch angeschaut haben vorher, da haben sich am 24.04.24 tatsächlich 626 Paare segnen lassen im Rahmen dieser Aktion. Das ist doch erstmal eine gute Nachricht.
Ist das denn eine gute Nachricht, Michael?
Also, da mögen sich die Geister, vielleicht manche scheiden, aber ich möchte doch mal sagen, dass man sich jetzt ja auch nicht völlig leichtfertig dafür entscheidet, zu heiraten, auch kirchlich nicht. Ich meine, natürlich muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht alles so eine offizielle Hochzeit in dem Sinne, dass man dann auch tatsächlich vorher standesamtlich geheiratet haben muss, mindestens ein Ehepartner evangelisch sein muss, man das nachweist und dann auch entsprechend eine Heiratsurkunde, eine kirchliche und eine Eintragung in die Kirchenbücher bekommt, eine offizielle. Das wäre jetzt so rechtlich.
Ach, das gab's gar nicht.
Die offizielle Heirat, doch, das gab's, aber es wird nicht bei allen, also auch bei mir, das Paar, das ich getraut habe an dem Tag, oder ein Paar, das ich getraut habe an dem Tag, da war es auch genau so.
Ja. Okay, also dröseln wir mal auf. Du warst ja selber beteiligt.
Also es waren 50 Gemeinden in Bayern beteiligt. Wie viele Pfarrerinnen und Pfarrer kann ich gar nicht genau sagen, aber man muss davon ausgehen, dass sich die Anzahl der Gemeinden darauf auf die Orte bezieht, die man tatsächlich auf der Karte dann auch finden konnte, auf den Übersichtskarten. Das waren über 50, dass sich da auch teilweise aus den Nachbargemeinden und sowas, man halt die schönste Hochzeitskirche sich ausgesucht hat, zusammengetan hat. Das werden schon sehr, also weit über 100 Pfarrerinnen gewesen sein.
Dann kann man wahrscheinlich sagen, dass die Mehrheit der Leute kam, um sich segnen zu lassen, als Paare, vielleicht verheiratete Paare, Paare, die schon sehr lange zusammenleben, aber nicht verheiratet sind. Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es eben sehr unterschiedliche Personengruppen. Also es gibt einmal diejenigen, die schon lange ein Paar sind, die tatsächlich standesamtlich verheiratet sind und die einfach es verpasst haben oder irgendwie der Moment nie da war, auch die Ehe kirchlich zu schließen. Und die sind da dann...
Es liegt ja auch viel Druck drauf, zu sagen, das muss ja immer eine große Hochzeit sein. Kommt ja auch ein bisschen auf den sozialen
Genau,
Kontext
und es war auch an. Corona gewesen. Ne? Da haben einige vielleicht standesamtlich geheiratet. In manchen Städten ist es ja auch gar nicht, auch in Bayern nicht, so super einfach, dann so einen Termin zu bekommen. Den hat man dann auch über Corona nicht abgesagt. Aber dann hat man irgendwie nie mehr den Zeitpunkt gefunden. Vielleicht kam noch ein Kind dazu oder so. Diesen ganzen Stress, auch nicht nur das Finanzielle, sondern den Stress auf sich zu nehmen, zu heiraten. Und die sind mal hingekommen. Da hat man dann seine standesamtliche Urkunde dabei gehabt, den Nachweis, dass einer evangelisch ist. Und dann wurde man getraut.
Aha, also doch, mit ordentlicher Urkunde und allem drum und dran.
Genau, das war eine Möglichkeit. Manche Gemeinden, auch unterschiedlich geregelt, haben es dazu gemacht, dass die Pfarramtssekretärin an dem Tag auch gleich dabei war. Die hat das dann alles vor Ort gedeichselt mit dem Kirchenbucheintrag und der Urkunde. Andere machen es eben so, dass die dann nochmal einen Besuch von der Pfarrperson oder so bekommen, die dann alles übergibt, nochmal was an Urkunden gibt, oder sie bekommen es einfach zugesendet.
Sehr schön. Jetzt war das ja an dem symbolträchtigen Tag, 24.04.2024, ne? Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann irgendwie 10 bis 15 Paare pro Gemeinde.
Also bei uns waren es nicht so viele, bei uns waren es dann letztlich nur 3, welche die eigentlich gesagt hatten, sie kommen auf jeden Fall. Die hatten dann nochmal abgesagt wegen Krankheit, Wetter und so. Aber das ist nun mal auch einfach klar, der Spontanität geschuldet. Muss auch geschuldet. Schon
das richtige Wetter sein.
Ja. Aber bei uns, denke ich, war das Spektrum aber auch voll abgedeckt. Also ja, weil es gibt wiederverheiratete Paare, die auch tatsächlich auch in einem evangelischen Kontext das Gefühl haben, dass eine Wiederheirat einfach in einem großen offiziellen Rahmen aus irgendeinem Grund nicht angemessen ist. Also mit aus irgendeinem Grund meine ich, dass es verschiedene Gründe gab oder eben auch in sogenannten Mischehen, also mit katholisch wieder verheiratet, evangelisch wieder verheiratet, ne? Und die haben beide Ehepartner schon verloren vielleicht und sind jetzt eben nochmal in ihrem zweiten Frühling zusammengekommen, denen das dann tatsächlich auch in der katholischen Kirche halt eben versagt wurde, ja, in den Stand der Ehe zu gehen, die dann aber auch nicht...
Die sind ja, nach katholischem Verständnis sind sie quasi weiterhin im Stand der Ehe und deshalb dürfen sie nicht nochmal.
Genau, exakt.
Ich finde das eine ganz tolle Sache, trotzdem merkt man mir so ein bisschen den Schalk im Nacken ein wenig an, der daraus entsteht, dass es ja auch immer wieder Leute gibt, die sich darüber fürchterlich aufregen. Ich kann die Aufregung nicht ganz nachvollziehen, finde sie eigentlich ein bisschen amüsant, aber diese Amüsiertheit über die Aufregung bei solchen Aktionen, die schlägt so ein bisschen durch. Und ich habe das ja auf Instagram so ein bisschen beobachten können, auch in der Präsentation des Ganzen. Vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen die romantische Ader, aber also sag mal du als beteiligte Person, gab es da viel Diskussion in den Gemeinden oder hattest du den Eindruck, da gibt es auch Kritik an der Aktion?
Also die gab es ja letztes Jahr schon mal, die Aktion, die war einfach zwei Nummern kleiner, weil noch nicht so viele Gemeinden mitgemacht hatten und auch die finanzielle Unterstützung der Landeskirche nicht so groß war, wie sie diesmal war. Und
wozu braucht man da Geld von der Landeskirche?
Da kriegt man einfach für Auslagen, die man hat an dem Tag, um es schön zu machen, um die Kirche schön zu machen. Genau, für auch teilweise Marketing vor Ort und solche Sachen. Also finde ich dann schon sinnvoll, dass man da auch nochmal eine Zuweisung bekommt. Da muss man dann gar nicht so in die verwalterischen
Details gehen. Nee, das ist aber ganz wichtig, wenn man will, dass sich was bewegt in der evangelischen Kirche, muss man das mit Geld machen. So, Incentives
genau,
setzen
ja, dafür. Das haben wir auch schon genau. Corona gemerkt. Das haben wir schon Corona gemerkt, ja. Da, wo man für so Digitalprojekte Geld bekommen hat, hat sich auch was bewegt. Auch bis heute dann ja tatsächlich genau, nachhaltig.
Ja. Vielleicht lässt sich das ja auf andere kirchliche Handlungsfelder, Klimaschutzgesetz, da geht es ja in die gleiche Richtung, ne? Aber
ja, Klimaschutz wäre auch wichtig, aber da hatten wir es ja auch schon in Bayern. Aber da nehmen wir uns vor, das machen wir wann anders nochmal, wenn mal die Umsetzung der EKD-Richtlinie wird.
Das machen wir wann anders, aber das, ne, vielleicht, weil wir ja aber vorhin das große Thema hatten, wo wäre eigentlich so ein positives, hoffnungsvolles Incentive für die Gemeinden, sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu beschäftigen.
Ja, also kann man, so, falls uns jemand ne? hört,
okay. Aber
fände ich sehr wichtig.
Also meine Linse bei dem Thema ist ja total weit, ja, weil ich aus beruflichen Gründen immer mal auf Instagram gucken kann und weil teilweise die AkteurInnen in den Landeskirchen mir auch bekannt sind. Und das, was ich toll fand, ist, dass die Pressemitteilung der Bayerischen Landeskirche damit endet, zu sagen, es haben auch anderswo Leute sich jetzt quasi inspirieren lassen und jetzt wird es quasi von Bayern so ausgehen. Und ich muss sagen, dieses Mir, sein Mir aus der Bayerischen Landeskirche bei diesem und auch bei anderen Themen, herzlichen Gruß nach München, das enerviert mich ungemein, ja, denn wir haben ja solche Hochzeitssegnungsaktionen, schon reichlich erlebt, in der Nordkirche, in der EGPO, in Berlin, ja, auch im tiefen Westen der Republik. Es ist jetzt nie so, dass das eine bayerische Idee gewesen wäre, damit mal anzufangen.
Es gibt ja auch einige andere Aktionen, die man von woanders übernommen hat oder Ideen von Gemeindekonzepten, die ja in Bayern dann überhaupt nicht funktioniert haben, die aber woanders eigentlich funktioniert haben. Damit geht man dann jetzt ja auch nicht hausieren. Ich meine, also du zitierst ja, jetzt eine Pressemeldung. Ja, und
nee, ich muss einfach sagen, es klingt halt einfach lustig zu sagen, wir haben das jetzt mal gemacht und jetzt sind wir da quasi, ne, überholen ohne einzuholen. Ihr habt auch die Reformation ja nur aus Mitteldeutschland bekommen.
Wir sind auch den Thüringer Gemeindemitgliedern sehr dankbar. Sie machen nämlich auch einen Großteil meiner Gemeindemitglieder aus hier in Bad Kissingen. Ja, also wer weiß, Nähe zu Meiningen und sowas. Also wer hier evangelisch ist, ist zugezogen, weil wir sind ja noch Bistum Würzburg, so historisch. Und die sehr, sehr, sehr viele Thüringer, da sind wir euch weiterhin dankbar, ja, da drüben.
Also mal von dem landeskirchlichen Flachs in ernsthaften
Schritt zurück. Nochmal zwei Schritte zurück, okay. Nämlich mal auf die Kritik. Du hast ja eigentlich genau. Mal ursprünglich nach der Kritik gefragt. Ja, ich denke, also es gibt also drei Arten von Kritik. Auf zwei möchte ich eingehen, eine nur erwähnen. Die erste Art der Kritik ist halt einfach, evangelische Kirche macht irgendwas, schimpfe ich halt drauf, weil ich Traditionalist bin in der katholischen Kirche oder sonst wie. Ja, also gerade in Social Media gibt es sie immer, weil du das erwähnt hast. Muss man einfach rausfiltern, da ist völlig egal, was man als evangelische Kirche macht. Das ist immer irgendwie falsch, ja. Blödsinn und falsch. Ja, dann gibt es aber doch noch was ich beobachte, ja, eine Traditionalistenkritik möchte ich sie mal nennen.
Also das ist mir ein bisschen hart, weil wenn du jetzt sagst, dass es um die Entwertung der Ehe, der evangelischen Eheschließung geht, würde ich nie sagen, dass es traditionalistisch ist, sondern es ist eben traditionell.
Es gibt eine Kritik, ja, die doch, denke ich, von Traditionalisten, von so einem Milieu eben geäußert wird, die in der Ehe, und das würde ich dann doch auch schon ernster nehmen, als du das am Anfang so belächelt hast, wollen, dass auch in dem Charakter der Feier eben klarer wird im eigenen Bild, um was es denn jetzt eigentlich eben bei der Ehe geht, die dann
um
auf
was geht's denn eigentlich?
Familie ausgerichtet ist, auf die Zukunft. Ja, das kommt dann ja schon immer danach auch, ja, auf Regenerativität, also dass man Kinder bekommt, dass man als Familie wächst, dass man sich, bis dass der Tod uns scheidet, aufeinander verpflichtet und die Treue zeigt, ja. So, du sehen jetzt die anderen nicht, du grinst jetzt schon so, aber das ist halt vielen wahnsinnig wichtig. Dafür steht für sie dann auch irgendwie Kirche und christlicher Glaube und das muss sich dann halt auch in so einem Gottesdienst zeigen. Ich kann all diesen Traditionalisten nur sagen, ich habe in meiner Arbeit als Pfarrer an diesem Tag nur Paare kennengelernt und ich habe das von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich noch viel geschrieben habe, jetzt im Nachgang auch so gehört, die das wahnsinnig ernst nehmen.
Ja.
Die Paare, die sonst normalerweise kommen, mit denen man ja heutzutage teilweise 3 oder 4 Traugespräche bis zu dem Tag der Hochzeit hat, weil dann Hunde die Ringe reintragen müssen, weil...
Also ich sag mal, besser bringt der Hund die Ringe als der Brautvater die Braut. Das ist...
Also... ja, aber also du weißt, was ich meine, ich überspitze es jetzt nochmal so ein bisschen, aber Leute, die sagen... Ich will das
nicht. Nee, ich weiß, was du meinst, ja. Und dann nochmal die Frage, ob die Stehtische auch da sind, ja.
Genau, ja. So. Und der Würfglykot dann auch rechtzeitig da ist. Aber Leute, die das wirklich ganz pur haben wollen, wo es ja wirklich nur darum geht, dass ich als Pfarrer da bin und den Segen vergegenwärtige, den die Leute ja durchaus schon spüren, weil sonst würden sie ja gar nicht erst dann zu diesem Moment in die Kirche kommen. Und man hat ja auch vorher dann das Gespräch mit ihnen und merkt, das sind Biografien einfach dahinter.
Also bloß, weil jemand sich nie an den... an die Agenda erhalten will, wo im Gottesdienst Beiband steht, wie das mit der Trauung vonstatten zu gehen hat, heißt das nie, dass der das nie ernst nimmt.
Die Trauhandlung selbst ist nach Agenda.
Ja, ja.
Ich möchte, dass mir dann jemand von diesen Kritikern zeigt, wo die Trauung nicht nach Agenda oder dem Korridor, den die Agenda vorgibt, vollzogen worden wäre.
So, und dein dritter Punkt?
Der dritte... Der ist vielleicht wesensverwandt, aber den würde ich doch auch so wie ich bin ja eigentlich kein Lutheraner, ich bin ja so unierter als Partner eigentlich.
Ja, schlimm.
Nee, nicht Bekenntnis-unierter, nicht Wischiwaschi-unierter, möchte ich hier festhalten. Dass hier ja doch es eine sehr starke, in Bayern, eine sehr, sehr starke liturgische Tradition gibt. Also wo man hier doch recht viele Pfarrerinnen und Pfarrer und auch Gemeindemitglieder hat, die... sehr gut und genau wissen, warum in einem Gottesdienst etwas so gemacht wird, wie es gemacht wird. Warum ein Pfarrer etwas sagt, warum eine Gemeinde darauf antwortet, warum etwas gesungen wird, wo man steht, wo man sitzt. Das hat hier schon nochmal ein ganz...
Das ist löblich, vor allen Dingen, weil es nicht mehr lange anhalten wird.
Aber ja, also das kann man nicht despektierlich alles so sagen, aber da...
Nee, ich will das gar nicht despektierlich sagen. Ich sage das als Verlustanzeige, ja, also ich meine...
Okay, trauernd, mit einem weinenden Auge. Okay, ja, und die stellen halt doch schon mal auch, Anfragen, die ich nicht völlig unberechtigt finde, daran, was denn da jetzt eigentlich liturgisch passiert, was da vollzogen wird und was das für theologische Konsequenzen auch für ein Eheverständnis hat.
ich kann der Kritik, dass da was quasi verramscht würde an kirchlichen Segen, nicht so richtig was abgewinnen, weil als lutherischer Christ da ohnehin nichts Mirakulöses passiert. Also, ne, ich lasse dir das jetzt die Einführung, aber die Ehe ist ein weltlich Ding und der Segen ist nicht der der Kirche, sondern Gottes Segen, der ausgesprochen wird. Und damit hat sie es. Damit hat sie es aber im Grunde genommen auch in einer agendarischen Hochzeitsformel. Denn wenn ich sage, ja, mit Gottes Hilfe, bis dass der Tod uns scheidet, dann ist damit eben auch ein quasi juristischer Vorbehalt erwähnt. Nämlich, wir wollen uns gar bemühen, aber wir pflügen und wir säen. Aber ob das was wird, das liegt in Gottes Hand.
Also ich glaube nämlich auch hier, dass wir uns in dem Bereich von Traditionalisten-Fanfiction bewegen, wenn hier ja häufig sowas gesagt wird, es gibt noch ein Eigentliches der Ehe oder vielleicht ein Wesentliches der Ehe, was dann durch eine Pfarrperson und in dem Fall glaube ich tatsächlich in den meisten Fällen männlich von Menschen, die so argumentieren, zugesprochen wird. Also was sich dann erst liturgisch ereignet oder ab dann, wenn halt eine Pfarrperson hinzukommt. Ja, weil man dann so tut, als wäre jetzt dann die Kirche, die lutherische Kirche jetzt in dem Fall, die Institution, die der Ehe das Eigentliche verleiht.
Ja, aber was soll denn dieses Eigentliche dann sein?
Ja, dass jetzt eben der Wille Gottes zu dem gemeinsamen Leben gesprochen wird und auch diese Verpflichtung jetzt erst eine geistige Verbindlichkeit oder so erhält. Ich kann es ja auch nicht ganz genau sagen, weil ich habe es bis heute auch nicht wirklich verstanden, weil ich hatte und...
Also, warte mal, eine geistliche Verbindlichkeit, das kann ich ja... Nee, warte mal, das ist ja Quatsch. Das würde ja bedeuten, wir sind jetzt quasi zusammen, weil das Gottes Wille ist. Mhm. So, das ist ja was fundamental anderes, als zu sagen, Gott hat nichts dagegen.
Ja.
Ja. Was übrigens die Kirche als Ganzes ja auch über viele Jahrhunderte und Jahrtausende und bis heute in ihren unterschiedlichen konfessionellen Ausprägungen immer noch sagt. Ja, denn der Großteil der Ökumene ist zum Beispiel gegen die Heirat von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften weltweit. Ja, die sagen also, das ist schon mal nicht Gottes Wille. So, also was ist denn Gottes Wille? Die Bindung von Mann und Frau zum Behufe der Familiengründung. Also wer so klein vom Willen Gottes denkt, sorry, aber da sind wir ja auch evangelisch, lutherisch, uniert oder reformiert ja schon mal weiter, indem wir sagen, dass Ehe eine Partnerinnenschaft ist, wo Menschen bleibend, unverlässlich, verbindlich Verantwortung füreinander übernehmen und auch für die Kinder, die eventuell in diesen Partnerinnenschaften entstehen. So, und dafür und für die Gestaltung, für die verantwortliche Gestaltung dieses Lebenszusammenhanges, dieser Institution, gibt es Leute, die sagen, ich will das nie ohne den Segen Gottes leben. Ich möchte gerne als Stärkung auf dem Weg, als Manna in der Wüste, ja, den Segen Gottes zugesprochen haben. Nicht nur einfach quasi denken, dass ich ihn habe, sondern zugesprochen haben. Und das macht dann die Kirche und das macht sie ja unterschiedslos. Also es findet ja keine ethische, moralische Überprüfung statt.
Die lebensweltliche Verbindlichkeit wird ja auch staatlich letztlich hergestellt, einem Standesamt. Die wird ja auch nicht von der Kirche in irgendeiner Weise hergestellt, weil dann geht es ja um die Steuervorteile, die da sind, Unterhaltspflichten, die entstehen würden bei einer Trennung etc.
Ich weiß gar nicht, ob evangelische Ehen zum Beispiel seltener geschieden werden. Bei katholischen Ehen könnte ich mir das ganz gut vorstellen, so... Aber ich glaube, da sind einfach Milieus vielleicht doch tragender als die Theologie.
Ich kann es dir auch nicht sagen, ob es daran liegt. Ich versuche ja nur ernsthaft und jetzt ohne zu früh das einfach wegzulächeln oder so halt wiederzugeben, was es da für Einwände oder für Bedenken gibt. Ich habe jetzt natürlich aber auch schon das unter die Überschrift gestellt. Es ist Traditionalisten-Fanfiction, weil wenn du dir praktische Theologien noch der 20er Jahre, 30er Jahre anguckst, Asmussen oder sonst was, da ist auch vollkommen klar, auch diesen konservativen Hauding, die Ehe ist ein weltlich Ding. Also
mein einziger Beef mit der Sache ist die etwas klebrige und sehr schlagerlastige Darstellung davon. Aber da bin ich jetzt halt auch wieder so ein Formkritiker und ich habe auch überhaupt keinen Vorschlag, wie man das anders machen könnte. Aber es hat halt schon echt so ein bisschen was arg Zuckergussartiges. Was ja erstaunlich ist, weil das vielleicht gar nicht das unbedingt ist, was die Leute, die dann tatsächlich kommen vor Ort, ne, teilen. Die haben vielleicht einen ganz anderen, eher lebensweltlich gesättigteren Zugang, ne? Weil das eben nie Anfang 20-Jährige sind, sondern weil das zum Beispiel auch Leute sind, die, wie du das vorhin schon beschrieben hast, ganz unterschiedliche Lebenswege schon auch gegangen sind. Und ich würde mir wünschen, dass die Gemeinden in Bayern, aber auch anderswo, die diese Aktion machen, das wirklich auch zum Anlass nehmen, den Versuch zu starten, mit den Menschen wirklich in dem tieferen, auch tatsächlich auch verbindlichen Kontakt zu bleiben, zumindest von Seiten der Kirche. Das nicht quasi als einmalige Aktion, so als schönes Event zu sehen, sondern als Beginn eines Gespräches, das fände ich doch ganz toll. Hat es Spaß gemacht als Pfarrerin und Pfarrer, also für dich und deine Kollegin?
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, es wirklich Paare.
Leute kommen mal freiwillig.
Ja. Also, ja, genau, und zwar also sehr freiwillig, und es waren Paare, denen das auch wahnsinnig viel bedeutet hat, weil jetzt ein Faktor, über den wir jetzt gar nicht mehr so geredet haben, der auch total für die Aktion spricht, ist, dass da ja auch wirklich Leute kommen können, die kein Budget haben. Also das ist auch ein diakonischer Auftrag, finde ich, der da ein bisschen verkannt wird. Gerade als evangelische Kirche erreichen wir ganz oft Menschen aus ärmeren Milieus überhaupt nicht, ja, mit unseren Angeboten und aus anderen Bildungsschichten. Und da hatte ich den Eindruck, dass es bei der Aktion anders war, weil da den Leuten recht klar war, okay, da kommen jetzt dadurch keine Kosten mehr auf mich zu. Das war ganz interessant. Ich habe von der Emilia Handke bei einer Hochzeitsfortbildung vor 2 Jahren, wo auch so diese Aktion von ausging, dann hier nach Bayern.
Emilia Handke leitet jetzt das Predigerseminar der Nordkirche und hat solche Aktionen schon auch beschrieben und ein eigenes Buch darüber geschrieben.
Ich war, genau, und da deswegen war sie.
Informationen
für genau, deswegen war sie da jetzt vorgestellt. Ja. Und sie hat da eben auch Zahlen vorgestellt dazu, wie Leute stehen und was sie davon abhält, überhaupt kirchlich zu heiraten. Und das war wirklich neu an die 90% oder über 90%, die sich gegen eine kirchliche Heirat entschieden haben, die gesagt haben, sie können sich das einfach nicht leisten.
Ich finde es ganz nett, dass solche Aktionen sind quasi das Kolumbarium für die Eheschließung. Ja? Wie so eine günstige Grabstätte, für die man dann die Ewigkeiten Pflege machen muss. Also es hängen nicht so viele Folgekosten dran. Ja. Finde ich eine gute Sache.
Es klingt jetzt wieder so ein bisschen despektierlich, aber ich kann an alle versprechen, 25.05.25 werde ich auch wieder mit meiner Regenbogenstola an der Kirchtür stehen und gerne
Gottes Willen,
alle über die Stola reden wir da nochmal, die das an dem Tag mögen. Philipp, nimm uns noch mal mit einen Ausblick auf den kommenden Monat.
Ich weiß, was am Ende Mai passieren wird. Da ist Katholikentag in Erfurt. Das ist ja hier direkt vor der Haustür, wo ich wohne. Und ich bin auch eingeladen zu einem Podium. Das heißt katholisch gegen katholisch, Ausrufezeichen.
Und was machst du da? Du bist doch Lutheraner.
Bin einfach eingeladen. Ja, das ist ganz vielleicht so in einem emphatischen Sinne, dass auch mal jemand von außen
da. Oder weil sie endlich eingesehen haben, dass du der echte Katholik bist als Lutheraner.
Ja, das bezweifle ich, wenn das an das Podium geht. Also auf dem Podium sitzt Bertram Mayer, das ist der Bischof von Augsburg, und auch so ein bisschen der Außenminister der DBK, weil der sehr versiert ist in den Außen- und Ökumene-Kontakten, auch in den Vatikan und nach Rom. Johanna Rahner, die Theologieprofessorin aus Tübingen, ist mit dabei. Dann Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Und moderiert wird das Podium von Joachim Frank, dem Chefkorrespondenten der Dumont-Zeitungsgruppe und Vorsitzendem der Gesellschaft der katholischen Publizistinnen und Publizisten in Deutschland. Also das ist ein ziemlich großes Podium, freue mich sehr darauf, da zu diskutieren, katholisch gegen katholisch in der Predigerkirche am Freitagnachmittag. Ja, so, ich freue mich drauf, die Veranstalter freuen sich inzwischen, glaube ich, auch. Und das wird ein kleinerer Katholikentag hier in der ostdeutschen Diaspora für die Katholiken und Katholiken, aber das heißt ja nie, dass es nie sehr schön wird und Spaß machen kann. Und für alle, die eben noch Zeit haben, Ende Mai vom, ich glaube, 29. ja, bis zum 2. Juni geht es dann, nach Erfurt zu kommen. Schon alleine die Stadt lohnt sich. Es lässt sich doch so an, dass man da viele interessante Leute treffen kann, auch zwischendurch. Und freue ich mich schon mal drauf. Also der Monat hat ein wenig seine Struktur dadurch, dass es am Ende nach Erfurt geht.
Dann warten wir.
Und Pfingsten wird auch. Pfingsten wird zwischendrin noch, oder? Pfingsten ist noch zwischendrin.
Und dazu macht die Eule auch was?
Nein, nichts Neues, aber wir werden natürlich wieder darüber diskutieren.
Über den Geburtstag der Kirche.
Genau, ob Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist. So, über all die Themen, die wir heute besprochen haben und auch über die Frage, ob Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist, freue ich mich jedenfalls sehr und freuen wir uns in der Redaktion sehr auf eure Reaktion. Also schreibt uns doch gerne einen Kommentar oder eine E-Mail.
Sehr gerne. Und wenn ihr dann schon dabei seid, folgt und liked den Podcast auf allen Plattformen, folgt der Eule auf Social Media, lest die Links am Tag des Herrn als euer wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Und abonniert die Eule, um unsere Arbeit zu unterstützen, damit ihr alle weiterhin von unseren Religionsnachrichten profitieren könnt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Monat. Tschüss.
Tschüss.